SWR 2 Tandem.
Ich bin Frauke Oppenberg. Schönen guten Abend. Er ist im Mauerfalljahr 1989 geboren. Er hat die DDR nicht mehr erlebt, aber sie hat ihn geprägt. Der Berliner Journalist Johannes Nichelmann ist ein Nachwendekind. Aufgewachsen mit dem Schweigen der Eltern und Großeltern, mit vielen weißen Seiten in der Familiengeschichte und vielen unbeantworteten Fragen. Damit geht es ihm wie vielen anderen, die in den Jahren um den Mauerfall geboren sind. Johannes Nichelmann hat sie befragt und daraus ist ein Radiofeature und ein Buch entstanden. Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen. Heute Abend ist Johannes Nichelmann mein Gast in SWR 2 Tandem. Schönen guten Abend.
Schönen guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Nachwendekinder, das sind für Sie die zwischen 85 und 92 in Ostdeutschland Geborenen. Auch wenn Ostdeutschland oft als eine homogene Masse betrachtet wird oder die Menschen in Ostdeutschland, sind es natürlich viele sehr unterschiedliche Biografien. Was aber haben Nachwendekinder gemeinsam?
Also diese Zahl 85 bis 92, so alt sind die ProtagonistInnen in dem Buch. Das heißt, die, ich muss es kurz vorausschicken, die dritte Generation Ost, also diejenigen, die noch so ein bisschen was erlebt haben und so Bilder im Kopf haben, die zählen sich so bis 85 ungefähr. Da fange ich dann quasi an. Wer jetzt aber 1994 geboren ist, kann die ähnlichen Erlebnisse haben. Nachwendekinder haben gemeinsam, dass sie eben in Ostdeutschland aufgewachsen sind oder Eltern haben, die aus Ostdeutschland kommen und natürlich davon geprägt sind, wie diese Eltern und Großeltern geprägt worden sind und auch von den Debatten natürlich über die DDR, aber auch über aktuelle Vorkommnisse im Osten irgendwie ja das mitbekommen haben, was eben vor ihnen lag. Und ich glaube, dass in vielen Familien, sicherlich nicht allen, aber sehr vielen Familien, das, was davor lag, nie so richtig besprochen worden ist und nie so wirklich Thema war. Und dass es einfach so viele verschiedene Eindrücke von der DDR auf der einen Seite gibt, aber auch Zuschreibungen zu Ostdeutschland, die zusammenzubringen, gar nicht so leicht ist, wenn eben niemand so wirklich darüber spricht.
Die Wiedervereinigung jährt sich in diesem Jahr zum 30. Mal. Die DDR gibt es schon lange nicht mehr, aber dennoch wirkt sie fort. Nicht nur bei denen, die in diesem Land gelebt haben, sondern auch bei denen, die es nicht mehr erlebt haben, die in den Wendejahren geboren wurden. Die Nachwendekinder, über die mein heutiger Gast Johannes Nichelmann ein Buch geschrieben hat. Und ich würde gerne, Herr Nichelmann, als erstes daraus einen Ausschnitt hören. Es ist die Einleitung des Buchs.
Dann lese ich das mal vor. Berlin-Pankow, 1996. Ich bin 7 Jahre alt, als mein Bruder und ich die Uniform finden. In einer Mülltüte im Keller. Sie ist grün-grau mit Schulterabzeichen in Silber und Gold. Wir setzen die Schirmmütze nacheinander auf unsere kleinen Köpfe, schlüpfen in die viel zu große Jacke. Zieht das sofort wieder aus. Mein Vater steht in der Tür, Zorn in den Augen. Wehe, ihr fasst das noch einmal an. Wir verlieren nie wieder ein Wort darüber. Zumindest bis ich Abitur mache, genau 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer. Ich habe vor, mich in Geschichte prüfen zu lassen, interessiere mich für das Thema Grenzsoldaten und erzähle meinem Vater davon. Wenn du das machst, enterbe ich dich, sagt er. Nun ist es nicht so, dass ich auf ein großes Erbe hoffen könnte. Außerdem ist mein Vater zu diesem Zeitpunkt gerade einmal Mitte 40. Was er mir damit eigentlich sagen will, dass über diesen Teil seiner Geschichte, unserer Familiengeschichte, nicht gesprochen wird, unter gar keinen Umständen. Ich weiß nur, mein Vater hat seinen Wehrdienst bei der Nationalen Volksarmee geleistet, an der Berliner Mauer. Bis heute ist mein Wissen über das Leben meiner Familie in der Deutschen Demokratischen Republik bruchstückhaft und verschwommen. Die DDR meiner Eltern besteht für mich nur aus Anekdoten, in denen meistens Sommer ist und gute Laune herrscht. Aus Geschichten vom Zelten an einem Brandenburger See zum Beispiel, vom Familienhund meiner Mutter. In all den Erzählungen herrscht ein besonderer Sinn für Gemeinschaft. Kritisches kommt kaum vor. Ihre Stasi-Akten wollten meine Eltern nie sehen. Sie hatten auch nie Kontakt zum Geheimdienst und wollen bis heute auch nicht wissen, wer aus ihrer Umgebung sie eventuell bespitzelt haben könnte. Über ihre Mitgliedschaft in der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands sprechen sie nur ungern. Insgesamt habe ich das Gefühl, dass die DDR entweder ein 40 Jahre lang andauernder Sommerausflug an den See oder ein niemals enden wollender Aufenthalt im Stasi-Knast war. Es kommt immer darauf an, wie man fragt. In jedem Fall war die DDR schwarz-weiß und klang nach Trabant. Gerochen hat sie wie meine Grundschule, chemisch muffig. Ich bin in einem Land geboren, das ich nie bewusst gesehen habe.
Vielen Dank. Dieser Ausschnitt aus dem Buch Nachwendekinder von Johannes Nichelmann ist aus der Einleitung. Ihr Vater, der Grenzsoldat, der nie darüber reden wollte, hat das nicht getan, als Sie 7 waren, als Sie die Uniform gefunden haben, hat das nicht getan, als Sie Abitur gemacht haben. Wann hat er es denn dann wirklich getan? Wann hat er davon erzählt?
Tatsächlich, als ich dieses Buch angefangen habe zu schreiben und ihm gesagt habe, ich werde dieses Buch schreiben und ich würde mich freuen, wenn wir uns darüber unterhalten könnten. Und dann haben wir uns Ende 2018, so kurz vor Weihnachten, zusammengesetzt und tatsächlich über all das angefangen zu sprechen. Und da hat er tatsächlich auch zum allerersten Mal mit mir darüber gesprochen, ganz ausführlich.
Alles erzählt.
Ja, hat alle Fragen beantwortet, die ich hatte auf jeden Fall. Also ich habe mir natürlich immer die Frage gestellt, okay, er war an der Grenze, er will auf gar keinen Fall darüber reden, da geht natürlich ein Kopfkino an. Also was um Himmels Willen ist da passiert, was hat er gemacht? Herauskam, dass er, also hat niemanden erschossen und auch niemanden verletzt, der stand da 3 Jahre lang rum, so lang war die verlängerte Wehrpflicht, also hat sich da noch länger als die übliche Zeit verpflichtet, um später studieren zu können und hat da eben rumgestanden, so hat er es mir erzählt.
Aber warum ist es ihm so schwer gefallen, davon zu erzählen? Können Sie das verstehen?
Weil er nie das Gefühl hatte, dass er darüber erzählen darf, ohne verurteilt zu werden. Also den Raum, die Möglichkeit zu haben, ich kann einfach über meine Biografie erzählen, ohne dass sofort auf mich gezeigt wird und ich der Verräter, der Mörder, der sonst was bin. Dieses Gefühl hatte er. Und ich glaube, das haben auch viele andere Eltern, die ich für mein Buch interviewt habe, gehabt, dass sie nicht den Raum haben, eben diese Geschichte erzählt zu haben. Also es geht nicht nur um das Grenzsoldatsein, sondern auch zum Beispiel um die Parteimitgliedschaft dabei. Ich glaube, dass von den fast 3 Millionen Menschen, die glaube ich in der SED waren 1989, 90 rum, geht es glaube ich ganz vielen Leuten so, dass sie nicht das Gefühl haben, sie könnten darüber sprechen. Obwohl es ja so viele Schattierungen gibt, warum man in dieser Partei war, ohne das schönreden zu wollen, auf gar keinen Fall. Man hat damit dieses Regime unterstützt, aber es gibt eben glaube ich viele Gründe und viele Ideen dahinter.
Wie war das bei Ihren Freunden? Was wurde da in den Familien besprochen oder auch verschwiegen?
Bei Franziska beispielsweise, einer Protagonistin, die aus Leipzig kommt, ist in der Familie nie irgendwas besprochen worden. Die Eltern haben gedacht, das wird die Schule schon für sie klären. Die Schule hat gar nichts geklärt. Also auch in meinem Schulunterricht war die DDR wirklich nur eine klitzekleine Randnotiz. Da ging es eher eben um die Geschichte Westdeutschlands, um die Rote Armee-Fraktion und so weiter. Da haben die Eltern gesagt, sie haben nie Zeit gehabt, über irgendwas nachzudenken und dementsprechend auch nie darüber gesprochen. Das heißt, sie haben natürlich geschaut, dass sie ihren Job irgendwie klar kriegen, dass sie Arbeit finden. Das war bei meinen Eltern nicht der Fall. Die haben eine relativ ungebrochene Erwerbsbiografie. Deswegen wurde tatsächlich einfach über gar nichts gesprochen bei vielen. Also es geht gar nicht nur immer um Stasi und um die dramatischen DDR-Erzählungen, sondern es geht wirklich auch um das über die Anekdoten hinausgehende Alltagsleben in vielen Familien.
Aber Sie sind zum Beispiel in Berlin-Pankow geboren, haben da auch die ersten 12 Jahre Ihres Lebens verbracht.
Ja.
In der Stadt sieht man heute noch an einigen Stellen die Narben der Teilung. Also welches Bild der DDR hat sich in Ihrer Kindheit und Jugend vermittelt? Auch wenn nicht durch die Eltern, dann doch durch das, was Sie direkt vor der Nase hatten.
Das sind 2 verschiedene Welten, die ich lange Zeit gar nicht zusammengebracht habe. Also die ersten sind einfach die Anekdoten, die man sich eben auch erzählt, wenn man aus Heidelberg kommt oder so. Dann erzählt man halt, was hat man als Mutter, als Vater so gemacht? Was waren die Jugendstreiche? Wie waren die Lehrer? So sowas halt. Das war das auch, was natürlich in meiner Familie erzählt worden ist. Gleichzeitig habe ich schon in jungen Jahren das gesamte Fernsehen leer geschaut und auch sämtliche Dokumentationen auf Phoenix und in der ARD, im ZDF und so geschaut, die sich eben mit der DDR beschäftigt haben. Und das waren natürlich die Erzählungen, die zu Recht erzählt worden sind von den Opfern des SED-Regimes. Ich habe das aber gar nicht so zusammengebracht, ehrlich gesagt, sondern das war die Familienrealität und das andere war eben die mediale Realität. Dann ist der Quatsch Quetscher geworden 2003 nach Gut bei Lenin, großer Kinoerfolg, die Geschichte mit Katrin Sass. Danach haben die Fernsehanstalten beschlossen, wir machen jetzt Ostalgie-Shows. Und auf einmal war im Fernsehen die DDR ein buntes, mir angstmachendes Disneyland, wo ich komplett verwirrt war. Also entweder was Stasi-Knast, Disneyland oder eben das in der Familie. Also 2,5 verschiedene Welten, die nie zusammengepasst haben und die nie irgendwelche Grautöne abgespielt haben, sondern immer nur in Extrem funktioniert haben.
Wann haben Sie angefangen, diese Teile zusammenzubringen, sich bewusst zu fragen, was war da wirklich, also auch in meiner Familiengeschichte, was hat mich da geprägt?
Also diese Fragen habe ich mir, glaube ich, schon als Kind gestellt. Wir sind mit 12 Jahren nach Bayern eben gezogen, in ein kleines Dorf nördlich von Augsburg, wo ich eben zum Ostdeutschen wurde und da erstmal auch in den Verteidigungsmodus gegangen bin, weil ich gar nicht wollte, dass ich aus einem schlimmen Land komme und dann immer erzählt habe, dass das alles gar nicht stimmt und alles ganz, ganz toll war. Also ganz komische Reaktionen da hatte. Da habe ich natürlich darüber nachgedacht, aber jetzt nicht explizit nachgefragt und jetzt so nachgebohrt. Ich glaube, das ist erst in den letzten vielleicht 5 Jahren oder so passiert, dass ich da wirklich drüber nachgedacht habe.
Es gibt in Berlin-Mitte auf der Rosenthaler Straße ein Haus, an dessen Fassade jemand in großen Buchstaben den Satz gemalt hat: Dieses Haus stand einmal in einem anderen Land. Mein Gast heute Abend hat dieses Land, die DDR, nicht mehr erlebt, auch wenn Johannes Nichelmann in ihm geboren wurde, im Mauerfalljahr 1989. Aber Herr Nichelmann, viele Menschen, erging es im Grunde ähnlich wie diesem Haus. Die lebten nach dem Mauerfall plötzlich in einem anderen Land, ohne den Ort, an dem sie die vergangenen 10, 20, 30 Jahre verbracht hatten, zu verlassen. Sie haben bei den Recherchen für Ihr Buch Nachwendekinder von vielen Familienbiografien erfahren. Wie groß war der Bruch durch die Wiedervereinigung?
Ich finde dieses Haus erstmal ganz interessant, weil da Land steht. Ich glaube, es ist ein anderer Staat gewesen. Also ich habe das jetzt auch beim Buchschreiben, ne, mit der Sprache ein bisschen beschäftigt und finde, dass ja, das, also das Land ist ja schon immer irgendwie Deutschland gewesen, glaube ich, und der Staat war ein anderer. Das ist nur so eine kleine Randbemerkung. Der Bruch, den die Leute hatten, war natürlich in den Familien, bei den Leuten, die ich erlebt habe, so, dass einige aus Familien kamen, die zu DDR-Zeiten gewissen Einfluss hatten, Macht hatten, die dann eben nicht mehr hatten. Also da gibt es einen Protagonisten, der heißt Lukas, der kommt eben aus einer Familie, wo die Großeltern in Moskau beispielsweise Wissenschaft betrieben haben und wo der Vater auch Kontakte hatte zu Leuten mit roten Telefonen, also sehr mächtigen Leuten. Andere, zum Beispiel die Eltern von Franziska, über die hatten wir vorhin schon kurz gesprochen, die kommen aus sehr einfachen Verhältnissen in Leipzig, haben in einem klassischen Plattenbau gewohnt und sind so einfach, was man so damals als klassische Arbeiterfamilie bezeichnet hat. Da ist es eben so gewesen, dass die Erwerbsbiografien absolut gebrochen sind. Die haben sich gedacht, als sie junge Menschen waren, okay, ich mache jetzt den Job als Kfz-Schlosser, ich werde Erzieherin und mache das jetzt einfach die nächsten 45 Jahre, bis ich in Rente gehe und kann mir jetzt auch schon ausrechnen ungefähr, was ich bis dahin verdient haben werde. So war das ja ungefähr in der DDR für viele Menschen. Und dann war es auf einmal eben nicht so. Es gab die Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, es gab wahnsinnig viele neue Eindrücke und wahnsinnig viele Dinge, die erstmal verarbeitet werden mussten und es musste einfach immer irgendwie Geld dran geschafft werden. Und das ist dann der Punkt, wo dann quasi so ein Nachwendekind ja einsetzt irgendwann mit dem Gedanken, das so miterlebt und da eben spürt, dass irgendwas im Argen liegt. Und auch ganz klassisch so in der eigenen Wahrnehmung, das hatte ich, das hatten auch andere Protagonisten, dass einfach eine wahnsinnig postapokalyptische, postsozialistische Stimmung oft war. Also Leute waren alle wahnsinnig schlecht drauf. Ich erinnere mich in Berlin-Niederschönhausen am Konsum, also das sind so die kleinen Geschäfte gewesen, haben Damen gearbeitet, die waren immer schlecht drauf. Oder von meinem besten Grundschulfreund, die Eltern waren immer, hatten immer die Mundwinkel nach unten. Es war immer irgendeine große Belastung da, die man gespürt hat als Kind, aber nie erklären konnte.
Was war das für eine Kindheit, wenn man so...
Das war schon okay, Kindheit am Ende. Also das haben wir auch viel gespielt und viel gelacht. Aber dieses Gefühl, immer da zu haben, dass irgendwas seltsam ist oder auch mit der Großmutter aufs Arbeitsamt zu müssen und zu wissen, da irgendwas ist los, was das alles ganz, ganz, ganz komisch werden lässt. Also eine prima Kindheit, wir hatten ein Haus mit Garten, das war alles ganz gemütlich. Aber es gab immer diesen Schleier von einer ungreifbaren Seltsamkeit und einer Schwere, die einfach in der Luft lag. Auch Lehrer, es gab Lehrer, die waren so frustriert, die waren früher in irgendwelchen Oberschulen und dann haben sie jetzt Grundschüler beaufsichtigt und haben es auch immer wieder durchblicken lassen, dass sie da sehr unglücklich sind über die Situation. Oder auch dieses Autoritäre ist natürlich ja auch nicht 1990 am 3. Oktober, hat sich auch nicht in Luft aufgelöst. Hatte auch Lehrer, die sehr, gerade Sportlehrer übrigens, sehr autoritär waren und so einen ganz rauen Ton hatten, der gar nicht in die Zeit irgendwie passte, aber da war.
Vom Trauma der Kränkung sprechen heute Soziologen und Geschichtswissenschaftler. Nehmen Sie das auch so wahr, dass Menschen im Osten durch die Wiedervereinigung, also durch den Verlust des Arbeitsplatzes, durch Betriebe, die geschlossen wurden, der Werte, die sich in Luft aufgelöst haben, traumatisiert sind?
Glaube ich, kann man so sagen. Es gibt natürlich ganz viele Leute, die da traumatisiert worden sind. Die haben sich in ihrem Leben eingerichtet und auf einmal war alles anders und sie haben ihre Jobs verloren und das hat sie dann ganz persönlich getroffen und die sind dann nicht wieder auf die Beine gekommen. Also es gibt ja Biografien, die hatten vorher einen ganz normalen Job und dann saßen sie auf einmal im Taxi und waren halt am anderen Ende der Nahrungskette am Ende. Also ich glaube, dass das schon Menschen sehr, sehr traumatisiert hat, ja.
Wird dieses Trauma vererbt?
Auf gewisse Art und Weise schon. Also ich glaube, dass diese Gespräche, die wenigen Gespräche, die stattfinden, es gibt ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Punkt, ganz viele Eltern, die habe auch ich getroffen und das sagen auch Soziologen, die zu dem Thema forschen, sagen, sie wollen bewusst eine Gegenöffentlichkeit darstellen in den Familien. Also wollen ganz bewusst eine glorreiche Ostzeit, eine glorreiche DDR darstellen, um eben ein Korrektiv, weiß nicht, zum Heute-Journal darzustellen, hat ein Vater gesagt, oder zur ZDF History. Und das ist ganz interessant, weil da wird es natürlich dann weiter vererbt, weil daher auch eine Erzählung weiter vererbt wird, die natürlich natürlich überhaupt nicht funktioniert. Also es wird Trauma vererbt, wie das auch in der Forschung ist. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat man ja auch gesagt, es geht bis 2, 3 Generationen nachher. Das ist bestimmt in einigen Familien hier ähnlich, würde ich schon sagen.
Aber nun ist ja die dominante Erzählung von der DDR, das Opfer-Täter. Muster, Stasi, SED, vielleicht noch ein bisschen Nostalgie, Sie haben es vorhin schon gesagt, die Ostalgie-Shows, wo dann plötzlich der bunte Trabi reinfuhr oder Kathi Witt wieder auf dem Sofa saß und vielleicht noch Sigmund Jähn, der Raumfahrer, verherrlicht
viele
wurde.
Viele Olympiasiegerinnen, ja.
Wie wirkt das auf das eigene Leben, auf das Erzählen vom Leben, wenn die Vergangenheit von anderen so vereinfacht wird?
Das lässt einen halt ratlos zurück. Also irgendwann stellt man ja schon fest, dass das so nicht sein kann. Also das kann ja nicht das Leben gewesen sein. Und das ist ein großes Problem gewesen. Ich glaube aber, dass die Leute irgendwann danach gesucht haben, nach diesen Vereinfachungen. Weil sie hatten dieses Trauma-Event, also nicht alle, aber ganz viele hatten dieses Trauma. Dann gab es die große Erzählung, die es ja fast nur gab, war die Stasi-Erzählung. Das ist ja doch eine Geschichte, die ja ist, das Leben der anderen zum Beispiel ist ein Film. Der erzählt diese Geschichte auf eine Hollywood-Art und Weise, ist die perfekte Hollywood-Geschichte. Aber das Leben der anderen hat Christoph Hein, der Vorbild ist für diese Figur des Dramatikers in der DDR, als Ausflug nach Mittelerde beschrieben am Ende. Also das hat es alles gegeben, die Stasi, aber es hat das Leben von allen Menschen ausgemacht. Und das ist super wichtig, diese Geschichte der Staatssicherheit, diesem ganzen furchtbaren Apparat zu erzählen. Aber es ist auch wichtig, die anderen Geschichten zu erzählen und dabei auch Grautöne zuzulassen. Also,
und wenn die anderen Geschichten nicht erzählt werden, also verschwiegen werden, welche Folgen hat das?
Dann können wir nicht aus der Geschichte lernen, denn bleibt im Kopf entweder die eine oder die andere DDR, die der sogenannten Wahrheit dann vielleicht nicht ganz getreu werden in allen Punkten. Und dann, also das sehen wir jetzt ja auch an den aktuellen Entwicklungen. Also wie sollen wir daraus lernen aus der Geschichte, wenn wir sie nicht behandeln? Das ist auch, geht auch an die Schulen. Ich meine, das ist, findet im Westen und im Osten einfach sehr wenig statt. Ich habe neulich mit jemandem aus Bautzen gesprochen, der kam zu einer Lesung, genauso alt wie ich, 89 geboren, der meinte, er war noch nie in diesem Stasi-Gefängnis in Bautzen und es war auch nicht Thema in der Schule. Also muss man sich mal vorstellen, in dieser Stadt selber, die ja auch nicht so riesig ist, wo man das ja wahrscheinlich alle 3 Tage mal sieht, dieses Gebäude. Das ist schon bezeichnend, finde ich.
Sie sind, als Sie 12 waren, mit Ihrer Mutter und Ihrem älteren Bruder nach Bayern gezogen. Das haben Sie vorhin schon erzählt. Wie sind Sie dort aufgenommen worden?
Das war tatsächlich von Tag 1 an ganz interessant. Das ist natürlich eine komplett andere Welt. Da wurde gebetet, da hingen die Bundespräsidenten an der Wand und da war ein ganz anderer, viel strengerer Ton, als ich das aus den Berliner Schulen gewohnt war. Auf jeden Fall war ich auf einmal der Ostdeutsche und der Ossi und wusste gar nicht, was es sein soll und musste mich erklären. Also ich musste erklären, warum man in, also es waren so Fragen wie, durfte man in der DDR wirklich nicht rennen? Und wurde dann erschossen. Das waren Vereinfachungen auch von den Lehrern. Also das war schon krass. Meine Schulnoten sind da ein bisschen abgesackt dann. Ich habe da mich nicht mehr so engagiert und mit diesem Umzug bin da nicht so gut mit zurande gekommen. Und dann hat der Klassenlehrer zu meiner Mutter beim Elternsprechtag gesagt, es ist ja kein Wunder, dass ihr Sohn da nicht so gut ist. Sie kommen ja aus dem Osten. Und das war schon ziemlich, ziemlich dramatisch. Oder auch meine Mutter musste sich bei Kollegen rechtfertigen. Die hat eben angefangen zu studieren in der DDR und dann wurde ihr gesagt, ja, dann war ihr Vater ja hohes Stasi-Tier. Und sie sagte, nee, der war kein hohes Stasi-Tier, der war Elektriker. Aber ich durfte trotzdem studieren. Mhm. Und dann, nein, das stimmt nicht. Also es war immer diese Diskussion, sich zu verteidigen, immer in den Modus zu gehen, ich muss jetzt irgendwie meine Biografie oder die meiner Familie retten. Das war schon enorm, auch tatsächlich in der 7. Klasse in der staatlichen Realschule, in dem kleinen Nest da.
Klischees über Ostdeutsche gibt es heute immer noch, vielleicht sogar mehr, seit die AfD vor allem in den ostdeutschen Bundesländern so stark geworden ist. Über welche Vorurteile können Sie lachen und welche machen Sie wütend?
Ach, manchmal sind Vorurteile ja auch wahr. Aber wütend macht es mich oder betroffen macht es mich, wenn Ostdeutsche pauschal als rechtsradikal gesehen werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Aber das ist ein Bild, was kolportiert wird. Da ist der braune Osten, da sind alles Nazis. Wer nicht weg ist nach der Wende, das waren dann eh die Doofen. So, das ist ja schon ein Bild, was da ist. Und dieses Ostdeutschland, es gibt ja also kein Gefühl von jemand aus Mecklenburg-Vorpommern und aus Thüringen, die sagen ja nicht, wow, wir sind ja Ostdeutsche, wir gehören zusammen. Das sind 2 völlig unterschiedliche Kulturräume. Aber durch diese Veränderung wieder des Ostdeutschseins, da schweißt es einen so ein bisschen zusammen.
9010 von Kummer war das, ein Musikwunsch meines heutigen Gastes, Johannes Nichelmann. Felix Kummer, Herr Nichelmann, ist auch ein Nachwendekind. 1989 geboren in damals noch Karl-Marx-Stadt, heute Chemnitz. Was haben Sie beide gemeinsam, außer das Geburtsjahr?
Wir beschäftigen uns mit dem Thema. Also die Musik von Felix Kummer geht ja schon auch von seiner Band Kraftklub, das ist jetzt so eine Single-Auskopplung, in der er selbst unterwegs ist, ist Sänger der Band Kraftklub. Und die beschäftigen sich auch seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema, mit dem aktuellen Ostdeutschland. Und das finde ich an ihm sehr interessant.
In dem Song gerade geht es um die Rechten, die es ja schon in den Nachwendejahren gab. Also junge Menschen, die das...
Ja, die gab es auch schon davor, ja.
Ja, aber da wurden sie laut. Die sind in dieses Vakuum der Sprachlosigkeit der Eltern gestoßen, in diese Orientierungslosigkeit, haben Jagd auf alles gemacht, was nicht war wie sie. Haben Sie das auch erlebt?
Also ich bin in Ost-Berlin ja groß geworden, da habe ich das, also ich habe schon Leute gekannt, die dahin abrutschen. Ich war bei der Jugendfeuerwehr, so 2 Jahre lang von 10 bis 12, und da gab es einen, mit dem ich mir meinen Spind teilen musste tatsächlich, der sehr stark in diese Ecke abgerutscht ist. Und ich bin froh, dass ich da nie Gefahr gelaufen bin, aufgrund auch der Geschichte meiner Familie, die Opfer des Faschismus waren. Also meine Uroma ist in KZ Ravensbrück ermordet worden. Und das ist eine Geschichte, die immer, immer bei uns erzählt wurde. Und deswegen habe ich also nie Berührungspunkte damit gehabt, mich dafür zu interessieren, ob das irgendwie eine schaue Weltansicht ist oder so. Sondern fand es immer ganz, ganz schlimm. Aber ich habe jetzt nicht die Erlebnisse gehabt, dass ich durch welche Dörfer gejagt worden bin und es Schlägereien gab. So Baseballschlägerjahre wie Christian Bangel von der Zeit das beschreibt. Die habe ich so nicht erlebt, weiß aber, dass es natürlich bei Gleichaltrigen, die auf dem Land oder in irgendwelchen kleinen Städten groß geworden sind, sehr wohl viel, viel mehr Thema war.
Manja Prekels in ihrem Roman Als ich mit Hitler Schnapskirschen aß, hat das über Zedenik sehr gut geschrieben.
Ja.
Das war nicht...
Ich habe das tatsächlich in also Berlinerschönhausen hat da auch einen Schwerpunkt, da gibt es den Hertha-Platz, heißt es da, gab es mal eine Reportage vor einigen Jahren, das ist der Platz, wo die meisten Neonazis in Berlin wohnen oder so. Aber die haben sich mir da nie gezeigt, ich habe da einfach Glück gehabt, da behütet aufgewachsen zu sein. Aber es gab auch, jetzt wo wir drüber sprechen, in der Grundschule schon auch Probleme. Also wir hatten ein schwarzes Kind in der Grundschule, das ist dann von Klassenkameraden von mir verprügelt worden deswegen. Also es gab diese Vibes auf jeden Fall, aber ich habe mich damit damals nicht so beschäftigt. Ich hatte nie da irgendwelche Probleme und das nicht so an mich rankommen lassen, würde ich sagen. Aber gegeben hat es das auf jeden Fall.
Felix Kummer hat mit diesem Menschen, den er da im Song besingt, heute Mitleid. Haben Sie das auch?
Ach, also mit dem Menschen an dem Song, ja, das ist schon eine traurige Wurst, das stimmt. Aber also Mitleid weiß ich nicht, ehrlich gesagt.
Verständnis?
Also, nee, Verständnis habe ich dafür auch nicht. Also... Ich habe heute erst eine Fernsehdokumentation gesehen, das fand ich ganz interessant. Da waren Bilder von der Erstürmung der Stasi-Zentrale in Berlin und da waren Skinheads mit sehr eindeutigen Aufnähern auf ihren Jacken, die da rumgeprügelt haben. Die es also schon offensichtlich vor der Wende dann wahrscheinlich, wenn sie die Jacken auch schon angehabt haben, gegeben hat. Und das zeigt, dass es dieses Gedankengut ja schon immer gab, dass es nur durch das DDR-Regime natürlich niemals nach außen getragen wurde, dass es da keine Fernsehbilder von gab und dass die einfach irgendwie unter den Deckel gehalten worden sind. Es gibt ja aber auch die... Geschichte von der Zionskirche in Prenzlauer Berg, wo ein Konzert der Band Element of Crime stattgefunden hat, einer eher linken Band, würde ich sagen. Und dieses Konzert ist dann von Neonazis gestürmt worden, auch vor der Wende. Das hat die Stasi gewusst, die hat ja zugeschaut und stand daneben und hat, soweit ich das weiß, eben genau davon gewusst. Es hat es schon immer gegeben, dieses Problem, und das ist dann einfach unter den Deckel gehalten worden. Deswegen habe ich nicht das Gefühl, bestimmt gibt es da Frustrationserfahrungen und so, dass das erst durch Frust und Wendekummer alles entstanden ist.
Sie glauben nicht, dass ein Vakuum gefüllt werden musste durch die rechte Gesinnung?
Also bestimmt auch. Also es ist ein Teil der Antwort, aber das Problem, dass der sogenannte Antifaschismus der DDR hochgehalten worden ist und staatlich verschrieben worden ist den Leuten, das ist ein großes. Es hat diese Diskussion nie gegeben. Es hat nie eine Diskussion gegeben über Rechtsradikalismus und die haben gesagt, gut, wir hatten jetzt so, glaube ich, Ende der 50er Jahre sind wir jetzt hier entnazifiziert. Die Nazis, das Problem, das hat Bonn und das hat der Westen. Wir sind da völlig frei von. Das ist natürlich Quatsch, das hat natürlich nicht gestimmt. Aber es war einfach so verordnet und keiner hat drüber gesprochen. Und natürlich hat es das gegeben. Also das ist ja da haben die nicht in Luft aufgelöst, die Leute. Und das Gedankengut ist weitervererbt worden.
Welche Strategien hatten die Menschen, die Sie für Ihr Buch interviewt haben, um mit dem Schweigen ihrer Eltern, mit den Brüchen in Familienbiografien umzugehen?
Naja, gar keine, ehrlich gesagt, bis ich sie darauf gefragt habe, mit den Eltern zu sprechen. Also alle Gespräche, die mit den Eltern stattgefunden haben, haben ja zum ersten Mal stattgefunden. Und da war mein Mikrofon und meine Anwesenheit als Reporter ein ganz günstiges Vehikel, weil das dann irgendwie einen Anlass gab und weil da irgendwie eine neutrale Person im Raum war. Das hat wahnsinnig geholfen. Aber bis dahin hatten die Leute gar keine Strategie, sondern haben das einfach neben sich her existieren lassen. Das ist das eine. Das andere ist, dass andere sich zwei Protagonisten vor allen Dingen eher in so eine ich würde es nicht Ostalgie nennen, aber in so eine DDR-Sammelleidenschaft geflüchtet haben. Also sie haben gespürt, sie haben irgendwas mit dieser Gesellschaft, mit diesem Land zu tun und haben dann einer hat sich einen Trabi gekauft mit Ende 20, der andere hat irgendwelche Zigarettenschachteln und Geodreiecke und so ein Kram gesammelt und in der Schule einen Filmprojektor mitgehen lassen mit so alten DDR-Schulungsfilmen, wo man aus den 60er Jahren irgendwelche Kindergärten sieht, also genau aus dem Jahrgang, aus denen auch unsere Elterngeneration kommt. Das waren so Strategien, also sich so eine eigene DDR-Sache aufzubauen, aber ohne das jetzt zu verherrlichen, ist schon klar, was da passiert ist, aber gleichzeitig ist es die Suche nach etwas, was sie nicht mehr fühlen und greifen können. Also
nach Erinnerungen, die nicht da waren?
Ja, also Max, der Mensch mit dem Trabi, beschreibt es in dem Buch so, dass er sagt, wenn er Freunde aus der Türkei hat, die können nach Antalya oder so zurückfahren und können da Urlaub machen, können da am Strand spazieren gehen, können den Fisch essen und können da einfach das so aufnehmen ungefähr, das Land, aus dem ihre Großeltern oder Urgroßeltern oder Eltern kommen. Das ist halt schwierig. Max wohnt am Rosenthaler Platz in Berlin, direkt in Mitte, in Ostberlin, ist da groß geworden, ist da geboren, ist da aufgewachsen, ist also exakt da, wo er angefangen hat mit seinem Leben, aber es ist eben ein anderer Staat. Und das wird niemals wiederkommen und sich niemals greifen lassen. Und er hat nur die Idee, dass sein Trabant, also eine gute DDR irgendwie. Es ist schon eine extreme Herangehensweise, würde ich sagen, die ich jetzt für mich nicht so finden würde. Aber das gibt es natürlich. Und das sind jetzt reflektierte Menschen in dem Fall, würde ich behaupten. Natürlich gibt es auch das Phänomen, dass Leute sich in unserem Alter in so eine DDR-Leid zurücksehnen und sich das ganz toll vorstellen, was auch wieder damit zusammenhängt, dass es eben diese extremen Erzählungen gibt. Also ich glaube, wir müssen dazu kommen, Räume zu schaffen, in denen Leute ihre Biografien erzählen können, so bunt, wie sie eben waren.
Welche Bedeutung hat Herkunft für Sie heute? Also wo fühlen Sie sich zugehörig?
Ich würde für mich behaupten, ich bin Europäer auf jeden Fall. Also diesen europäischen Gemeinschaftsgedanken lebe ich, glaube ich, ganz gut. Ich habe Freunde auf dem ganzen Kontinent und bin darüber ganz froh, dass ich da auch hin und her flitzen kann zwischen den Staaten und Ländern. Ich fühle mich auch als Berliner, der ich ja nun bin, und wache jetzt nicht morgens mit dem Gefühl auf, ich bin Ostdeutsch. Fühle mich aber schon angesprochen, wenn Debatten beginnen über Ostdeutschland und wenn der ostdeutsche Mann beschrieben wird beispielsweise. Oder 2018, nachdem was da Furchtbares in Chemnitz passiert ist, diese ganzen Pogrome und Hetzjagden, da hat ein Freund mich gefragt, wie ich mich jetzt dazu verhalte als Ostdeutscher. Und da war ich so, ja, was glaubt er denn, wie ich mich dazu verhalte? Werde ich nicht so gut finden wahrscheinlich. Ich kenne uns ja schon länger. Das sind Momente, wo dann wo man sich immer verhalten muss zu Ostdeutschland, aber ohne, dass ich jetzt sagen würde, ich bin Ostdeutsch. Sondern es ist einfach so ein Ding.
Hat sich das Verhältnis zu Ihren Eltern dadurch, dass Sie das Buch geschrieben haben, verändert? Und wie hat es sich verändert?
Auf jeden Fall. Also vor allem zu meinem Vater, mit dem ich mehr gesprochen habe darüber als mit meiner Mutter, hat es sich dahingehend verändert, dass wir miteinander sprechen darüber und hin und wieder auch da einen Austausch finden. Es gab nach unserem ersten Gespräch, das noch sehr verkrampft war, das war, glaube ich, so der Türöffner für diesen Dialog, der bis heute anhält. Das heißt, wir treffen uns tatsächlich manchmal, unterhalten uns darüber oder schreiben auch über SMS, WhatsApp und so weiter dazu. Also es findet jetzt einfach ein Gespräch statt und ich glaube, dass das ganz gesund ist, auch für alle darüber zu reden und dass man darüber reden kann. Also die Angst bei meinem Vater war auch, wenn ich das Buch jetzt schreibe und wenn das rauskommt, das ist nett, dass er mir das erlaubt hat übrigens, ne, das ist nicht selbstverständlich, dass ich über unsere Familie schreiben darf. Hat er Angst gehabt, dass es irgendwie Riesenärger gibt und dass das alle mit dem Finger auf ihn zeigen. Das ist nicht passiert. Also das ist ja die gute Nachricht, dass er seine Geschichte erzählen kann, dass die kritisch hinterfragt werden kann, dass man auch ihn kritisieren kann natürlich, aber dass er den Raum bekommen hat, sich zu erklären und zu erklären, wie es dazu kam, dass er in der Partei war beispielsweise.
Der Berliner Journalist Johannes Nichelmann ist heute Abend mein Gast. Nachwendekinder, die DDR, unsere Eltern und das große Schweigen heißt sein Buch, erschienen im Ullstein Verlag. Sie haben über die Arbeit an diesem Buch gesagt, es geht darum zu verstehen, wie die Eltern wurden, wer sie sind. Haben Sie verstanden?
Ja, also auf jeden Fall mehr als vorher. Soll ich sagen, was ich verstanden habe? Also bleiben wir bei meinem Vater zum Beispiel. Ne? Der hat ja eingangs geklärt, nie über sein Grenzsoldatendasein gesprochen und nie gesprochen eigentlich über irgendwas aus seinem Vorleben. Und er hat mir die Geschichte erzählt vom der Nacht des 2. auf den 3. Oktober 1990. Also es gab dieses Jahr der Anarchie, wo jeder irgendwie gemacht hat, was er wollte und wie er konnte, was ja ganz, ganz spannend gewesen sein muss.
Also zwischen Mauerfall und Wiedervereinigung.
Genau, und dann hat er seinen Lieblingssender DT64, das war der Jugendsender des DDR-Rundfunks, gehört. Und da lief zum Schluss noch die DDR-Hymne wie jedes Mal, aber die brach an einem bestimmten Punkt ab, als es im Text noch hieß und wir zwangen sie vereint. Also der Text ist irgendwann nicht mehr gesungen worden, irgendwann in den 70ern ist es abgeschafft worden. Jedenfalls an dieser Stelle haben sie einen Break gemacht und dann fing die Nationalhymne der Bundesrepublik an. Und dann kam Marion Brasch, eine berühmte Moderatorin von DT64, und hat sinngemäß gesagt, vergesst nicht, wo ihr hergekommen seid. Und das war für ihn der Punkt, wo er gesagt hat, vergesse ich nicht, aber ich spreche auch nicht mehr drüber. Also das ist jetzt das alte Leben, jetzt fängt das Neue an, jetzt gebe ich mir Mühe, dass es hier neu wird. Er hat dann angefangen, in Niedersachsen, in Schleswig-Holstein, in seinem Job als Tiermediziner zu arbeiten, hat da ganz gute Erfolge gehabt und ist da eben in sein neues Leben aufgebrochen und hat beschlossen, abzuschließen mit dem, was vorher war. Weil natürlich auch, das haben wir jetzt nicht so geklärt, aber das vermute ich mal, dass der Gedanke, das habe ich auch bei anderen Eltern gehört, der Gedanke daran, dass der auch eine gewisse Naivität mitgespielt hat bei dem, was man, woran man vorher geglaubt hat, an den Sozialismus und an all das, was einem die Partei erzählt hat. Es gab ja wirklich Menschen, und ich glaube, meine Eltern zählten dazu, die das wirklich zu großen Teilen auf jeden Fall geglaubt haben und vielleicht nicht bis in jedes Detail, aber schon eine große Wucht und dann gemerkt haben, dass das eben nicht funktioniert hat, wie das damals ausgesprochen wurde. Mhm. Und das, glaube ich, kann ich verstehen, also nachvollziehen, warum dann dieses Schweigen da losgebrochen ist. Wenngleich das natürlich nicht so gut ist, was er jetzt ja auch eingesehen hat.
Sie haben als freier Journalist ja ganz früh schon angefangen, fürs Radio zu arbeiten, lange Feature geschrieben, zum Beispiel über die nord- und südvietnamesische Community in Deutschland, ebenso über Nord- und Südkorea. Also über Menschen, die von außen betrachtet zusammengehören, die aber vieles trennt. Es ist jetzt nicht schwer, da Parallelen zu ihrem Leben zu sehen.
Ja.
Was fasziniert Sie daran?
Das ist interessant, das habe ich alles gemacht, bevor ich mich mit diesem Ost-West in Deutschland beschäftigt habe. Es hieß ja auch immer, und das wird oft gesagt, der deutsche Fall ist ein Sonderfall und es gibt es nirgendwo auf der Welt, ist es so kompliziert und so spannend wie bei uns. Das ist natürlich nicht der Fall. Also bleiben wir bei den Vietnamesen, die Nord- und Südvietnamesen, Vietnamkrieg sind auch bis heute in Deutschland auf jeden Fall komplett entzweit. Also es gibt vor allem von südvietnamesischer Seite aus große Ressentiments den Nordvietnamesen gegenüber, weil natürlich Südvietnamesen vertrieben worden sind vom Ho Chi Minh-Regime, also den Nordvietnamesen, jetzt sehr vereinfacht, das ist noch auch 1000 Verschiebungen und Schattierungen dazwischen. Das fühlt sich manchmal so ein bisschen so ähnlich an, was mit so Vorurteilen und mit dem spreche ich nicht. Und auch da sprechen die Eltern oftmals nicht darüber. Ich habe einen Menschen damals getroffen, einen Hamburger Theaterregisseur, der auch in Deutschland geboren wo er aufgewachsen ist, deren Eltern haben ihm nur vermittelt, mit Nordvietnamesen wirst du niemals in deinem Leben sprechen. Und er hat gedacht, das sind Teufel. Und in seinem Studium hat er angefangen, sich dann mit den Pogromen von Rostock-Lichtenhagen Anfang der 90er zu beschäftigen und hat dann ein Theaterstück drüber gemacht und hatte dann zwangsläufig mit Nordvietnamesen zu tun, denn das waren Nordvietnamesen, die da in diesem Haus waren, das da von den Nazis mit Molotow-Cocktails beworfen worden ist, und hat gemerkt, dass das ja ganz normale Menschen sind, mit denen man sich unterhalten kann. Und gleichzeitig auch auf nordvietnamesischer Seite werden Propagandalieder den Kindern beigebracht, und dann gab es eine Szene in diesem Feature, wo dann zum ersten Mal die Nordvietnamesin und der Südvietnamese sich darüber unterhalten, über auch das Schweigen ihrer Eltern, über diese Stille, und jetzt denkt man schon, okay, das gibt schon die einen oder anderen Parallelen.
Wie sollte über die DDR, über die Geschichte der DDR, über die Geschichte der Menschen vor allen Dingen im Osten anders geredet werden?
Also ich glaube, es ist wichtig, wenn über den Osten gesprochen wird, dass es nicht nur um Abwanderung, Rechtsradikalismus und noch ein drittes schlimmes Thema geht, sondern das ist einfach, also wenn man als Zeitung eine Serie macht über, weiß ich nicht, Berufe, die irgendwie besonders sind, dann wäre es gut, wenn diese Serie nicht nur in Kiel und Heidelberg spielt, sondern es wäre ganz gut, wenn die auch mal in Leipzig einen Protagonisten hätte. Also wenn es ganz Leute einfach normal da sein dürfen. Ich glaube, das ist lange Zeit nicht so gewesen. Ich glaube, dass es jetzt langsam aufbricht, dieses Verständnis. Aber ich kenne vor allem Fernsehredaktionen, wo kein oder nur ein Ostdeutscher unter 30 Leuten sitzt. Und das ist natürlich ein Problem, dass dieses Bewusstsein dafür vielerorts gar nicht da ist. Es gab gerade vom Medienmagazin eine Erhebung, die sich gefragt haben, wie ist es denn an Journalistenschulen, wie ist es da zuletzt ausgebildet worden? Und da ist rausgekommen, dass RTL als größter Privatsender noch nie einen Ostdeutschen als Trainee hatte im journalistischen Bereich, offensichtlich an der RTL-Journalistenschule. Das ist natürlich schon bezeichnend. Und die anderen Journalistenschulen stehen dem auch im Nichts nach. Also die haben vielleicht mal 3-4 Leute. Das ist nicht, weil da irgendjemand sagt, die wollen wir nicht. Das hat schon auch strukturelle Probleme. Aber ich glaube, dass das langfristig angepackt werden muss, dass nicht nur in den Medien, aber auch in der Politik und in der Gesellschaft mehr Ostdeutsche sind.
Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg für alles, was da noch kommen wird an Feature und Büchern und weiteren Sendungen. Vielen Dank, dass Sie unser Gast heute Abend waren.
Danke für die Einladung.
Johannes Nichelmann hat das Buch Nachwendekinder geschrieben, und über Nachwendekinder und einiges mehr haben wir heute Abend gesprochen. Ich bin Frau Oppenberg. Machen Sie es gut.